Sebi, wir haben Post bekommen.
Ah ja?
Ja, Florian aus Wiesbaden schreibt, er braucht dringend jemanden, der ihm den Bums von Elversberg, Zitat, Bums von Elversberg einordnet.
Okay.
Wollen wir loslegen?
Gerne.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung? Da.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Ja, dann probieren wir es mal. Herzlich willkommen zu Teufel im Detail. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll zu dem Spiel. Heute ist Dienstag, wann haben wir gespielt? Am Samstag? Nee, am Sonntag haben wir gespielt.
Sonntag, 13:30 Uhr.
Am Sonntag haben wir
Ja,
gespielt,
ja,
genau. Ich
ja.
hab's schon halb verdrängt.
Ja.
Ich habe auch echt 2 Tage gebraucht, um das irgendwie halbwegs zu verdauen. Und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber zum Glück habe ich ja meinen Gegenüber, der sich jetzt eine halbe Stunde darüber auslassen wird, was wir da am Sonntagnachmittag im Saarland gesehen haben. Sebastian, magst du loslegen?
Bist du sicher? Also Krankheit kann hier keine Ausrede sein. Ich glaube, ich werde versuchen, dich einfach in die Rage mit reinzuziehen. Nein, ich glaube, wir müssen es einordnen. Es gibt Dinge, die kann man bestimmt irgendwie ja, so einordnen, dass man sagt, passt. Und es gibt aber auch genug Dinge, über die man sich ärgern sollte. Aber ich bin ja eh schmerzfrei, das sage ich ja. Ich bin ja vollkommen zufrieden mit dem Start, weil ich habe ja auch keine Ziele ausgerufen für mich persönlich, für diese Saison. Und habe ja auch in den Podcasts in der Pause auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ich glaube, dass man seine Ziele schön ist, wenn man sie sich steckt, aber an das anpassen muss, was man hat. Und das fällt uns jetzt gerade ein bisschen auf die Füße.
Naja, das ist so ein Thema, wird so hochgespielt,
Und
ey.
da habe ich dich. Und da habe ich dich.
Nee, ich finde, das ist so billo, dann mit sowas zu kommen. Also zum einen sind 3 Spieltage rum und zum dritten, ey, komm, bitte. Als ob das irgendwie nach 3 Spieltagen schon so viel Druck auf irgendeinen Fußballspieler, Profifußballspieler wohlgemerkt, machen würde, dass der da darunter zusammenbricht. Also das ist doch echt eine Diskussion, da möchte ich nicht mitmachen.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir jetzt von Druck sprechen müssen, aber was man natürlich, ich meine, das ist natürlich eine pointierte, spitze Formulierung, die ich hier gewählt habe zum Einstieg. Aber ich kann sie natürlich auch belegen. Und gerne, wenn du in der Lage bist, falsifiziere das, was ich sage. Also ich glaube halt,
Übrigens
ja.
ist Thomas Hengen schon wieder zurückgerudert inzwischen.
Echt?
Ja.
Wo?
Er hat in irgendeinem Interview sowas gesagt wie, ja, wir wissen natürlich, dass das schwer ist, aber es ist ja auch Quatsch, nach dem 7. Platz zu sagen, wir wollen nur 13. werden oder so. Und da stimme ich ihm zu.
Ja gut, ich nicht. Und damit haben wir eigentlich alles geklärt. Ich finde, man muss, du hast es mal so schön ausgedrückt in einer unserer Folgen zuvor, man muss, Fußball findet nicht im luftleeren Raum statt. Und das Blöde am Fußball ist ja, dass es Gegner gibt. Und dass Gegner natürlich auch was machen. Ne? Wenn es immer nur darum geht, sich selber weiterzuentwickeln und von Weiterentwicklung muss man jetzt ja, also nach 3 Spielen, finde ich, und einem Pokalspiel kann man schon mal gucken, was hat sich denn so entwickelt. Fällt mir jetzt persönlich noch ein bisschen schwer und ich finde auch, dass die Kaderzusammensetzung da eine entscheidende Rolle spielt, warum es aktuell jetzt nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht für die ersten 3 Spiele überlegt haben, dass es laufen könnte. Und vor allem finde ich, um das jetzt auch mal vielleicht vorneweg zu schicken, mir geht es hier gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie einen Anspruch formulieren möchte, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Und man kann nicht auch aus einer guten Defensive heraus eine ordentliche Saison spielen. Das funktioniert schon, wenn man es richtig macht. Also da, das würde ich gar nicht jetzt so irgendwie pauschal komplett wegverurteilen wollen. Aber ich finde, es gibt halt schon gewisse Muster, die man erkennen kann, wie die Mannschaft aufs Feld geschickt wird, was für eine Idee mit und gegen den Ball da besteht. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, passt das jetzt von der Mannschaftszusammensetzung, die wir haben, so mit dieser Idee zusammen? Und da finde ich, kann man nach den ersten 3 Spielen trotz Verletzungen und ja, wie gesagt, früher Phase in der Saison schon mal ein kleines Fazit ziehen. Das gilt ja für alle anderen Mannschaften auch. Alle anderen Mannschaften sind ja auch jetzt an diesem Punkt und einige sind besser gestartet als wir, andere schlechter.
Also über fast alle anderen Mannschaften kann ich nichts sagen, aber zum FCK kann ich was sagen, und zwar die Aufstellung vom Spiel am Sonntag gegen die SV Elversberg. Nicht der SV Elversberg, gell? Die SV Elversberg. Wir haben eigentlich nur eine Änderung. Nämlich Skitter ist im Spiel für Hanslik, der sich kurzfristig noch verletzt hatte. Ja. Deswegen beginnen wir mit Kral im Tor, Kim Chamfi und Sirch in der Innenverteidigung, Haas und Asta auf den Außen, auf den Schienen, und dann auf der 6 Semih-Şahin, über die wir auf jeden Fall werden sprechen müssen, finde ich, nach diesem Spiel. Neben ihm Kunze, und vorne teilen sich den Raum Ritter, Emreli und Skitter. Und mindestens über Emreli möchte ich gerne auch noch das eine oder andere Wort verlieren in den nächsten Minuten.
Ja.
Du sagtest gerade, du hast erkannt, was das Spielsystem sein soll. Ich habe es ehrlicherweise nicht erkannt. Jedenfalls nicht in der ersten Halbzeit. Was da genau der Plan gewesen sein soll, bleibt mir bis jetzt verschlossen. So, ich finde auch, und das fange ich gleich damit an, und das muss man auch wirklich so hart sagen, Emreli ist einfach bockschlecht. Ich breche jetzt den Stab über den armen Kerl, der kann vielleicht gar nichts dafür, aber der ist jetzt 3 Spiele da und hat bisher nichts angeboten, in keinem Spiel. Stahnsdorf lasse ich jetzt mal außen vor. So, das war, dieser Oberligist war komplett überfordert. Das ist, von dem habe ich mir wirklich viel versprochen, und ich sehe nichts. Und ich finde es wirklich, und jetzt komme ich echt so ein bisschen in Rage-Mode, jetzt schon, ich finde es wirklich erschreckend, weil ich mich wirklich frage, was diese Mannschaft in der Vorbereitung eigentlich gemacht hat. Ne, Emreli ist vom ersten Tag an da, Şahin übrigens auch, bei dem habe ich in Ansätzen schon gesehen, was er uns bringen kann. Gegen Schalke zum Beispiel hat mir der ganz gut gefallen. Sonntag fand ich ihn wieder katastrophal, aber Emreli ist das beste Beispiel, Asta auch. Was haben wir in der Vorbereitung eigentlich gemacht? Wie kann es sein, dass diese Mannschaft von vorne bis hinten komplett uneingespielt wirkt? Emreli rennt überall rum, außer da, wo er sein muss. Er hat am Sonntag eigentlich im Sturmzentrum gespielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir, ich überspitze jetzt bewusst, aber wir hatten die Box nie besetzt. Nie. Weil erstens Emreli da nicht stand, weil er ganz oft nach links ausgewichen ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Skitter und Ritter es dann auch nicht geschafft haben, die Box zu besetzen. Und so war einfach der Strafraum des Gegners, also der eigene Strafraum des Gegners, komplett verwaist. Und wenn du keine Bälle im Strafraum hast, dann schießt du halt auch keine Tore.
Das ist richtig. Du hast mehrere Punkte angesprochen. Vor allem hast du Emreli persönlich angegriffen. Ich würde jetzt mal vielleicht versuchen, verschiedene Punkte abzuarbeiten von diesen Fragen.
Ich würde mal, behaupten, um mich und auch den Emreli aus der Schusslinie zu nehmen, der weiß das hoffentlich selber, dass er jetzt nicht den allerbesten Start bei uns hatte.
Also wie gesagt, ich glaube, für den Start würde ich sagen, da fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Spiele mit unterschiedlichen Gegnern, die sich unterschiedlich verhalten, um überhaupt sagen zu können, was seine Stärken sind. Einfach aber auch, und das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass mit der Spielanlage, die wir haben, Emreli natürlich am Sonntag die ärmste Sau auf dem Platz war. Also wenn deine Idee nach vorne der lange Ball ist und der auch in den allermeisten Fällen hochgespielt wird, ist Emreli einfach der falsche Stürmer. Da hatten wir hatten eigentlich für die Spielanlage, die wir mit Ball hatten, und du hast gefragt, was wurde eigentlich in der Sommerpause trainiert. Meiner Meinung nach wurde sehr viel Wert gelegt auf die Arbeit gegen den Ball und da vor allem ohne den Ball. Also sozusagen, wie muss ich mich verhalten, um die Räume eng zu machen, was in 95% der Situationen gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Also da ist wirklich eine Kompaktheit defensiv da, die sieht man. Das ist eine gute Mischung aus Mann- und Raumorientierung, die Spieler haben. Gegen den Ball funktioniert das alles super. Wir haben gerade aktuell 10 relativ gute Leichtathleten auf dem Feld, die sehr gut ohne den Ball, also den Teil des Fußballspiels ohne den Ball, kriegen sie gut bis sehr gut hin. Und es beginnt dort schwierig zu werden, wo wir den Ball bekommen. Also in den Transition Phases sozusagen, da wo der Ballbesitz wechselt, haben wir große Probleme, vor allem wenn der Ballbesitz auf uns wechselt, Tiefe zu finden, Ideen zu finden, wie wir mit den Spielern, die wir haben, das Beste rausholen können. Das ist ziemlich offensichtlich, dass das nicht wirklich intensiv angegangen wurde, dieses Thema. Wie gehe ich dann sozusagen außerhalb von individuellen Qualitäten von einzelnen Spielern? Wie besetze ich die Räume vorne? Welche Laufwege gehe ich? Du hast die Boxbesetzung angesprochen, die war eine Katastrophe. Wir hatten einige Flanken, aber wenn halt kein Abnehmer im Strafraum ist, dann sind Flanken relativ fruchtlos.
Also die Flanken kamen mistig und es war auch niemand
aber
da.
Die Frage ist ja auch, und da meine ich, da liegen die Probleme meiner Einschätzung nach einfach viel tiefer. Wer soll es denn sein? Wer soll denn die Box besetzen? Das ist ja die eigentliche Frage. Wer ist derjenige, der vorne reingeht? Wir haben halt einfach mit Ritter, Skytte, Sahin und Kunze 4 zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz gehabt, die jetzt nicht unbedingt, also Skytte kann ich noch nicht wirklich viel zu sagen, aber die jetzt nicht wirklich dafür bekannt sind, die Spieler zu sein, die als, ich sag jetzt mal, letzte Station im Strafraum dann der aufnehmende Part sind für den letzten Ball. Das sind diejenigen, die ihn eigentlich vortragen. Es ist nicht umsonst so, dass, oder hat mich nicht verwundert, dass gegen Stahnsdorf, da wo man ja gesehen hat, okay, niederschwellig haben wir ja 2-3 Möglichkeiten, wenn der Gegner uns eben, ich sag mal, qualitativ defensiv nicht gewachsen ist. Da kamen die Chipbälle von Sirch, da kam dann der Chipball von Sahin. Das können die spielen, das ist denen ihr Spiel. Aber das sind halt nicht die Spieler, die dann vorne reinstoßen, die die Bälle vorne aufziehen. Das hat Elversberg viel besser gemacht. Nicht, weil sie die besseren Spieler haben, sondern weil sie einfach einen klaren Plan für diese Spieler haben. Und weil die Spieler genau wissen, wie sie sich verhalten sollten. Das haben die in ein paar Situationen wirklich um Klassen besser angeboten als wir mit Ball. Und deshalb hat es mich nicht erstaunt, dass der Dosenöffner gegen Stahnsdorf Fabian Kunze war, der dann vorne reingelaufen ist. Obwohl ich es jetzt von dem eigentlich am allerwenigsten erwartet hätte. Aber ich meine, mit Ritter, Sahin, Raschel, wahrscheinlich auch auf eine Art und Weise Skytte, so wie ich ihn einschätze, Kunze, Aremu, das ist unser Mittelfeld. Und das sind zentrale Spieler, die nicht dafür bekannt sind, dass sie wahnsinnig viele Tore schießen und oder diese Wege in den Strafraum gehen. Und sie haben auch nicht, das ist halt jetzt eine Einschätzung von außen, ich behaupte das jetzt einfach mal, sie hatten noch nicht den Auftrag. Und wenn sie den Auftrag hatten, dann haben sie ihn einfach nicht umgesetzt. Dann muss man an die Spieler appellieren. Ich glaube allerdings, dass wirklich ein Spielansatz nach vorne fehlt. Eine grundsätzliche Idee, was man mit Ball machen will. Das hat Lieberknecht auch in einem Interview irgendwann mal irgendwo gesagt, das habe ich zumindest so aufgeschnappt, dass sie eben schon in der Vorbereitung sehr großen Fokus auf die Defensive und auf die Arbeit gegen den Ball gelegt haben. Und das merkst du halt.
Ja, das ist ja in gewisser Weise auch richtig, wenn du die Mannschaft übernimmst, die, ich glaube, die zweitschlechteste Abwehr letztes Jahr hatte. Ne? Ja. Und das musste, du hast es gerade ja auch schon gesagt, es ist ja auch wirklich schon sehr viel besser geworden. Wobei ja. Ich dir so ein bisschen widersprechen würde. Wir hatten jetzt gerade gegen Elversberg auch so ein paar Situationen. Ich erinnere mich, ich glaube, in der ersten Halbzeit war das einmal, ne, wo Elversberg, ich glaube, zum ersten Mal halbwegs gefährlich vor unser Tor kommt und dann zu viert gegen 7 von uns sich durchkombiniert und wir kommen einfach überhaupt nicht ran.
Ja.
Ne, also wir machen da immer noch sehr große Fehler und sind auch generell das ganze Spiel auch oft hinterhergelaufen. Sirch vor allen Dingen ist ständig hinterhergelaufen.
Ja.
Kral hat dann 2-3 Dinger gehalten, wobei er mindestens zweimal ja auch mehr oder weniger angeschossen wird. Und das eine, wo das er da irgendwie am Strafraumkante da wegkrätscht, das war schon ganz gut. Also wir haben gegen Elversberg in der Defensive Licht und Schatten gesehen. Mhm. Insgesamt in dieser Saison ist es schon bedeutend besser, als es letzte Saison war. Das würde ich schon so sehen. Mhm. Ändert ja nichts daran, dass ich vorbereitet nicht nur 2 Wochen lang war. Und dass wir wirklich, also du hast gerade gesagt, der Ansatz war hoch und weit nach vorne. Mhm. So haben wir zumindest gespielt. Mhm. Aber das kann doch nicht die Idee sein. Wir haben doch wirklich mit Sahin, mit Ritter, wahrscheinlich Skytte, ich kann ihn auch nicht einschätzen. Und Emreli kann ja auch einen Ball spielen. Ne? Das sind ja auch Leute, die nicht normalerweise nicht über den Ball stolpern.
Klar.
Aber es funktioniert halt hinten und vorne nicht.
Ja, wir kommen halt rausgesucht. Wir kommen
Shahin
halt
hatte
von hinten gar nicht raus. Also das ist nicht unser Spielansatz. Also was ja offensichtlich klar ist, ist, dass Kral die Ansage bekommen hat, lieber weit und hoch als zu viel klein-klein. Also der pölt ja im Prinzip fast jeden Ball jetzt mittlerweile nach vorne.
Er hätte mal einen Ball mehr weggepölt lieber.
Ja, und das meine ich. Und das war auch genau der Grund, warum dann dieses blöde Gegentor fällt. Weil einfach niemand damit gerechnet hat, dass er das tut. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn du mal einen Gegner überraschst durch ein neues Element in deinem Spiel. Du solltest halt nur nicht deinen Team-Member überraschen mit einem neuen Element, mit dem niemand gerechnet hat. Am allerwenigsten offensichtlich Maxwell Jumphy. Und das ist natürlich ein Problem. Und natürlich ist es ein strukturelles Problem. Es ist immer eine Abschätzung zwischen, wie viel Risiko will ich eingehen mit Ball und wie viel Risiko will ich eingehen gegen den Ball. Gegen den Ball wollen wir gar kein Risiko eingehen und mit Ball wollen wir auch kein Risiko eingehen. Dann entwickelst du halt keine Torgefahr. Das ist ja eine ganz einfache Kalkulation, die du machen musst. Natürlich musst du risikobereit sein nach vorne. Entweder mit dem Pass oder du musst andribbeln oder du musst den Torwart in den Spielaufbau mit einbinden, um eine Überzahl zu schaffen schon relativ früh, um den Ball, um einen Spieler freizustellen und dann sozusagen miteinander ins Kombinieren kommen. Und ich glaube, dafür hätten wir den Kader tatsächlich. Wir hätten den Kader für eine Mannschaft, die sich von hinten rausspielt.
Ja, und das meine ich ja und darauf wollte ich ja hinaus.
Und das tut sie aber nicht, weil das fängt schon beim Torhüter an. Ich denke, da ist zu viel Angst vorm Fehler. Und auch eine Ansage, dass das der gewünschte Spielaufbau ist. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Also ich hab mal die Passquoten rausgesucht. Laut FOTMOB hatte Şahin eine Passquote von 61%, Kunze 63%, Emreli 62%.
Ja, das ist Katastrophe.
Skytte und Ritter waren so bei etwa 80%, so rund um die 80, habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben, aber es geht so in diese Richtung. Das geht halt nicht.
Nee.
Das geht halt nicht. Und gerade Şahin hat dann auch, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mitgeschrieben. Ich kann euch jetzt hier die Minuten nicht sagen, weil ich wirklich auch, und das ist für mich übrigens das Schlimmste, bevor wir jetzt weitermachen mit der Taktikbesprechung, das Schlimmste für mich ist, dass es so wahnsinnig einschläfernd ist. Es ist jetzt wirklich das, gut, gegen im DFB-Pokal war es irgendwie einschläfernd aus anderen Gründen, weil der Gegner so schwach war. Aber ich finde, die drei Spiele, die wir jetzt da gemacht haben, ab der 60., 70. erwische ich mich dabei, wie ich irgendwie in Gedanken abschweife, weil es so langweilig ist.
Ja,
es ist so ein Schlafwagenfußball, den wir da spielen.
Ja, es ist kein Tempo drin, es ist kein Spielwitz drin, es ist keine Kreativität drin. Wir spielen uns keine Gelegenheiten, nicht mal irgendwie spannende Halbchancen oder mal eine also wenn nicht Marlon Ritter sich mal den Ball schnappt und einfach mal draufhaut oder wir einen Freistoß haben. Ich meine, es ist ja, ich sag mal, man muss ja kein Orakel oder Hellseher sein, um zu sagen, es funktioniert jetzt mit Ball nicht und wir spielen uns keine Chancen raus. Das sagen die Daten. Die einzig beiden Tore, die wir geschossen haben, waren Elfmeter. Und diese Elfmeter sind wiederum nach Standardsituationen jeweils entstanden. Wir haben die beide Elfmeter nach einer Ecke gekriegt. Das heißt, wenn wir Gefahr produzieren, dann produzieren wir sie über Standardsituationen und wenn wir wirklich Torgefahr produzieren, aktuell über Elfmeter. Und das zeigt ja, ich meine, natürlich, du kannst so spielen, das geht. Wenn du die Null hältst, wenn du so gut gegen den Ball arbeitest, dass du kein Tor kriegst und irgendwie nach einem Standard oder durch einen Standard in Führung gehst, dann kannst du Spiele gewinnen und dann kannst du auch die Liga halten und vielleicht, wenn du Glück hast, kannst du dann auch oben reinrutschen, wenn die anderen keinen Bock haben oder nicht die Form finden, dich abzuhängen. Das kann schon funktionieren, aber das ist tatsächlich das, was wir haben aktuell. Das ist unser Spielansatz. Daher kommen die schlechten Passwerte, weil du halt einfach gefühlt jeden dritten Ball nach vorne pülst und vorne steht halt Emreli. Und der einzige wirkliche Stoßstürmer, den wir haben, der so einen Ball verarbeiten könnte, ist Britannien. Das ist der einzige Spieler im Kader, der das könnte. Daniel Hanslik hat ein okayes Kopfballspiel, aber der ist auch kein Wandspieler oder so. Der ist keiner, der die hohen Bälle festmacht. Der macht es wahrscheinlich in einer höheren Quote als Emreli, aber der war ja auch verletzt am vergangenen Sonntag, der liebe Daniel. Also es passt halt einfach nicht zur Mannschaft. Und da meine ich, bin ich wieder bei meinem Thema vom Anfang. Also an sich, wenn du dir die Leistungsdaten anguckst, gegen den Ball sind es ordentliche Daten. Wir sind mehr gelaufen, wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, wir haben mehr Tackles, die defensiven Daten, alles, was ohne Ball passiert, ist okay. Aber sobald wir den Ball haben, wird's gruselig. Und zwar recht schnell.
Ja.
Und langweilig, weil es dazu führt, dass es ein Spiel ist, das unglaublich zerstochert ist. Wir pölen den Ball vor, es gibt viele Einwürfe, es gibt viele kleine Nicklichkeiten, wir kriegen viele Fouls gegen uns gepfiffen. Wir kommen hin und wieder mal zum zweiten Ball und dann vielleicht in eine Aktion rein, aber auch nicht wirklich zwingend, weil niemand mit anläuft, weil die Automatismen oder die, ich sag mal, die Selbstverständlichkeiten vorne im Offensivspiel einfach nicht da sind. Und das wurde offensichtlich nicht trainiert. Anders kann ich mir nicht erklären.
Nee, ich auch nicht.
Und dazu kommt auch einfach noch, und da wäre ich jetzt auch noch mal beim Thema Kaderzusammensetzung. Ich meine, wir haben mit Ragnar Ache und Jo Kota, ich glaube, 20 oder 22 Tore und 4 Vorlagen abgegeben und haben sie ersetzt durch Ivan Pretain und Mahir Emredi. Ivan Pretain hat letzte Saison kein Spiel gemacht. Der hat es vielleicht drin, zweistellig zu scoren in der zweiten Liga. Keine Ahnung, wenn er wieder auf sein Niveau kommt, was er mal hatte. Und Emreli, wie viel hatte der? Ich glaube, 8 Tore. Das heißt, wir
11.
Das ist die Hälfte. Also wir haben 22 Tore abgegeben und haben 11 eingekauft. Und eine Wette auf unseren Schoßstürmer.
Ja, wirklich eine Wette. Ich habe das beim Kicker, glaube ich, jetzt ganz oft gelesen, dass ja Britannien fehlen würde.
Ja.
Das ist reine Projektion, ne? Das muss man auch mal festhalten. Wir wissen nicht, ob Ivan Britannien uns die Qualitäten bringt, die wir, wenn wir das Spiel so weiter so spielen wollen, wie wir es jetzt gerade tun, die wir da brauchen. Wir hoffen es, wir gehen davon aus, wir haben vielleicht auch berechtigte Hoffnungen, aber wir wissen es nicht, weil das für uns noch nicht gezeigt hat. In Hannover hat das auch nicht gezeigt.
Das stimmt. Der Ache-Wechsel war auch eine Wette. Stichwort Verletzungsanfälligkeit. Davor das Jahr in Fürth war auch nicht der absolute Hammer. Die ist aufgegangen. Ich hoffe, und das ist das Positive, was man eigentlich rausziehen kann aus so einem Spiel. Ich glaube, jeder Spieler und die ganze Mannschaft hat noch ordentlich Potenzial nach oben. Ich hoffe es zumindest. Und noch niemand ist da richtig an seinem Leistungslimit. Ein paar Leute würde ich rausnehmen, die mir wirklich gut gefallen haben. Aber da ist noch jede Menge Luft nach oben. Die Frage ist, finden wir jetzt jemanden, der diese Luft aus dem Glas lässt?
Und wen würdest du denn, lass mal was Positives sagen, jetzt nach circa 20 Minuten Podcast-Aufnahme. Wen würdest du denn rausheben? Wer hat dir denn bisher ganz gut gefallen?
Also meinst du jetzt im Spiel gegen Elversberg oder insgesamt? Strich drunter?
Insgesamt, wie du gerade gesagt hast. Ein paar würdest du rausnehmen aus der Kritik, die gefallen dir ganz gut. Lass mich raten, Fabian
Kunze. Ja, wäre jetzt der Erste, den ich gesagt hätte. Ja, Fabian Kunze ist ein Spieler, der uns gefehlt hat. Er ist mit dem Ball und gegen den Ball. Also er ist mit dem Ball bemüht und gegen den Ball ist er halt einfach wirklich der beste defensive Mittelfeldspieler, den wir seit langem hatten auf dem Betze.
Ja.
Der ist immer ballnah unterwegs, der stellt unglaublich gut gegen den Ball Räume zu, der läuft viel zu, der redet, der organisiert, der macht ganz, ganz viel gegen den Ball, der ist super defensiv spielintelligent. Und auch nach vorne sichert er immer den Ballführenden ab, also ob das jetzt Ritter ist oder wer auch immer, sozusagen, wenn wir mal in die Ouvertüre kommen, dass wir mal es schaffen, die erste Pressinglinie irgendwie zu überspielen und dann Sahin oder Ritter mal in eine Aktion reinkriegen, dann läuft Kunze sehr intelligent hinten dran die Räume zu und denkt sozusagen immer schon wieder den Schritt, was passiert, wenn wir jetzt den Ball verlieren. Yo, er ist Sinnbild dessen, was gut läuft bei uns.
Ja, sehe ich genauso, haben wir in der letzten Folge auch schon hervorgehoben, herausgehoben gegen Hannover, wo wir auch unterlegen waren. Und Kunze war für mich oder ist für mich in dieser Saison auch wirklich der Grund, warum wir defensiv so viel besser stehen.
Ja. Wer mir noch,
insgesamt
wer mir, zumindest. Wer mir noch betrachtet. Gut gefällt, ist Maxwell Jumpy. Bei ihm ist im Gegensatz zu allen anderen Spielern, meiner Meinung nach, eher das Problem, dass er sich in der ein oder anderen Situation ein bisschen zurücknehmen muss. alle anderen sollten sich eher mal ein bisschen hervortun. Ich finde, er hat manchmal so crazy Dribblings oder so, dann den Flügel runter und auch mal irgendwie einen sehr riskanten, eine riskante Ballannahme, wo er sich den Ball mal irgendwie hinten so mit der Hacke am Gegner vorbeilegt. Was aber geil ist und auch mal sein kann und auch darf, wenn es in einer hohen Quote passiert. Und ich finde, er darf da auch mal einen Fehler machen. Aber ich sag mal, wenn man den noch ein bisschen, wenn der noch lernt, sein Monster zu kontrollieren, dann ist er sozusagen der Spieler für die Innenverteidigung, der aus der ersten Reihe auch mal ein Spiel aufziehen kann. Und das unterscheidet ihn von allen anderen. Alle anderen müssen ihr Monster erstmal rauslassen. Maxwell Jamfi muss es mal ein bisschen an die Kette nehmen.
Ja, ich habe bei Jumpy habe ich harte, kennst du noch RW Lemby oder Lombi? Mhm. Der hatte auch so, ich habe harte Lombi-Vibes
bei Jumpy. Ja, aber Jumpy der bricht teilweise mal einen Rhythmus und der macht mal was Unvorhergesehenes und so. Der ist so ein Chaot ein bisschen. Ist natürlich doof, dass er in der Innenverteidigung spielt, weil wenn du da Fehler machst, ist meistens der Weg ziemlich kurz. Aber wie gesagt, wenn der das noch ein bisschen kontrollierter auf den Platz kriegt, ist das ein hervorragender Spieler.
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde ihn auch irgendwo geil. Andererseits kann aber echt nicht sein, dass er im DFB-Pokal gegen den Oberligisten in der 40. raus muss, weil er kurz vor Gelb-Rot steht.
Das finde ich geil.
Junge.
Ja, gut. Klar.
Ja, würde ich aber auch zustimmen. Und der dritte ist dann wahrscheinlich Mika Haas, oder?
Ja, also Mika Haas ist hat auf jeden Fall, bringt auch Elemente mit, wo man sagen muss, die funktionieren. Er versucht es zumindest. Ja, er geht öfter mal ins Dribbling, er geht auf den Flügel, er ist unermüdlich. Ich finde, er ist auch defensiv ordentlich. Also er macht's ordentlich. Vor allem läuft er gut die Räume zu gegen den Ball. Er hat Optionen, sagen wir mal so, defensiv wie offensiv. Aber er ist ein junger Spieler, er ist 19 Jahre alt, er wird sicherlich noch Formschwankungen haben und ich würde nicht mal eine ganze Saison auf seine Schultern drauflegen. Also wenn der 19-jährige Linksverteidiger derjenige ist, der beim FCK den Karren aus dem Dreck ziehen muss, dann ist das Dreckniveau ziemlich hoch. Und
das Dreckniveau ist ziemlich hoch.
Dreckniveau. Also ja, das ist einfach ein bisschen zu viel für ihn, ne? Und das wird er nicht alleine hinkriegen. Aber er ist auf jeden Fall einer, der Beweglichkeit mitbringt, der Schnelligkeit mitbringt. Etwas, was uns nach vorne extremst fehlt, was noch dazu kommt. Wir haben hinten total schnelle Spieler. Jumpy, Sirch ist sehr schnell. Mika Haas hat auch gut Tempo drauf. Vorne fehlt uns Tempo. Gerade wenn Redondo nicht dabei ist. Und der spielt ja dann meistens auch eher Linksverteidiger oder Schienenspieler. Also ja. Und dazu kommt, dass wir einfach noch zu oft den gleichen Stürmertyp im Kader haben. Mit diesem zweiten Stürmer neben einem Stoßstürmer in dem System, das auf hohe Bälle angelegt ist und auf den zweiten Ball angelegt ist, haben wir mit Emreli, Hanslik, Tetschi, haben wir einfach zu viele ähnliche Spieler.
Um nochmal kurz zu Mika Haas zurückzukommen, ja. Das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, er hat tatsächlich die meisten Dribblings des Spiels erfolgreich abgeschlossen, nämlich 3. Und er hat auch die meisten Zweikämpfe im Spiel gewonnen.
Ja.
Über beide Mannschaften gesehen, wohlgemerkt.
Ja, Lautern hat insgesamt mehr Zweikämpfe gewonnen als Elversberg. Wie gesagt, sie waren, ich sag mal, alles das, was ohne Ball stattgefunden hat, waren sie besser. Und wenn man jetzt Zweikämpfe als ballorientierte, aber nicht mit Ballaktionen begreift, kann man sagen, das Problem ist das Spiel mit dem Ball. Und da ist tatsächlich der Herr Haas Mika schon noch einer, der noch was mitbringt. Aber es ist, wie gesagt, es ist total bezeichnend, dass es der 19-jährige Schienenspieler links sein muss, der durch zur Not reingerutscht ist in die Mannschaft.
Richtig, das Problem ist das Spiel mit dem Ball, aber nicht nur. Das Problem ist auch, finde ich, die Einsatzfreude, die nicht zu spüren ist oder wenig zu spüren ist. Das hat Thorsten Lieberknecht nach dem Spiel auch bemängelt. Und ich habe mich dann in 90+6, als ich dann aus meiner Lethargie aufgewacht bin, nach dieser zweiten einschläfernden Hälfte, weitgehend zumindest, habe ich mich extrem aufgeregt, weil wir 2-1 hinten sind. Elversberg macht in der Nachspielzeit, mummeln die das Ding da irgendwie rein zum 2-1. Und in 90+6 haben wir eine Kontergelegenheit und machen das Spiel an der Mittellinie langsam. Und da dachte ich, jetzt kriege ich gleich einen Ast. Also das ist dann, ne, wenn es dann alles okay, du hast es gesagt, nee, nicht alles okay, gar nichts okay. Man kann Spiele so gewinnen. Aber dann hau doch zumindest irgendwie alles so rein und reiße doch dermaßen den Arsch auf, wie wir es unter Schuster gemacht haben, wie wir es unter noch länger her unter Milan Sasic gemacht haben. Ne? Versuch doch die Leute ein bisschen mitzunehmen. Oder, ne, und das fehlt einfach auch dieser Mannschaft noch komplett. Also man kann es positiv sehen, es kann ja eigentlich nur besser werden. Wollen wir es hoffen.
Ja, ich finde, man muss aber vor allem, wenn man jetzt sozusagen schon den Charakter an dem frühen Punkt in der Saison, wenn du jetzt schon den Charakter in Frage stellst, deiner Mannschaft. Ich finde, man muss sich als Leitung, als Führungspersönlichkeit, wie auch immer du es ausdrücken willst, als Chef, schon Gedanken machen, wenn dein ganzes Team demotiviert ist, ob das nicht auch einfach irgendwie an dir liegt. Also ist
würdest
es nicht
du mir deine, da widersprechen? Würdest du mir da widersprechen? Hast du es anders gesehen als ich?
Dass die Einsatzfreude da ist? Nein, ich finde, du hast vollkommen recht. Aber ich würde fragen, das ist ja erstmal okay zu attestieren. Du kannst sagen, ja, ich habe da irgendwie nicht den Funken gespürt, keine Einsatzfreude, irgendwie hat gefühlt keiner Bock auf das Spiel und niemand zieht irgendwie durch. Das ist gut, das ist sozusagen die Diagnose. Und die Frage ist, woher kommt's? Was ist die Ursache dieses Symptoms? Und meiner Meinung nach muss man schon auch, wenn man in Verantwortung steht und wenn man der Chef ist, wie auch immer, ob das jetzt in der, was weiß ich, freien Wirtschaft, im Sozialbereich oder auf dem Fußballplatz ist, da ist es dann halt, keine Ahnung, der Kapitän, der Spieler, der Trainer, eigentlich schon auch der Trainer, wenn deine ganze Mannschaft irgendwie demotiviert wirkt, musst du dich schon selber auch hinterfragen, ob du die richtige Ansprache findest, ob du die Charaktere, die du auf dem Feld hast, mit dem Konzept, wie du zum Erfolg kommen willst, tatsächlich begeisterst, weil das gehört dazu. Ja, also ich glaube, wir haben halt einfach mit Marlon Ritter, mit Skytte, mit Tobi Raschel, auch mit Jimmy Shahin, wenn man erstmal, nehmen wir mal von denen, die gespielt haben, alle außer im Mittelfeld, alle außer Fabi Kunze und Afis Arimut, das sind Leute, die haben tatsächlich Bock auf was mit dem Ball zu machen. Und wenn der Fokus halt ist, die sind Baller, ja, und wenn der Fokus halt ist, erstmal gegen den Ball und erstmal solide und sauber verteidigen, dann nimmst du diesen Spielern die Lust und auch die Freude. Und dann kann gar nichts entstehen wie Motivation oder Bock auf Gewinnen oder Risikobereitschaft, weil du ja immer Angst hast, dass du dann sozusagen das defensive Kollektiv in Mithaftung nimmst, wenn du jetzt mal irgendwie einen Fehler machst. Klar, Lieberknecht betont, jeder darf Fehler machen. Hat er mehrfach gesagt und es ist ihm auch recht, wenn nur durch Fehler lernt man und sowas. Aber du musst eine Fehlerkultur auch wirklich leben. Also du musst sie wirklich, also du kannst nicht einfach nur sagen, jeder darf Fehler machen, sondern du musst es halt wirklich durchziehen. Also keine Ahnung, wenn du dir das Spielsystem von Christian Tietz anguckst, wo der Torwart häufig zum dritten Aufbauspieler wird, also sein Tor verlässt und in die erste Aufbaulinie geht, und der Fehler macht, der spielt im nächsten Spiel. Der spielt auch im übernächsten Spiel. Auch wenn der in 6 Spielen hintereinander Fehlpässe spielt, die dazu führen, dass Magdeburg oder jetzt Hannover das Spiel verlieren, der spielt trotzdem. Weil du das willst, weil Tietz das will, weil Tietz das wirklich verkörpert. So, das Risiko einzugehen ist mir im Endeffekt dann auf lange Strecke mehr wert als die Angst vor dem Fehler. Und aktuell ist bei uns die Angst vor dem Fehler das, was hemmt. Weil gut Fußball spielen können die alle. Nur nicht in diesem System.
Jetzt habe ich gerade meinen Tietz-Kater endlich überwunden, jetzt kommst du schon wieder
mit. Ja, weil Tietz halt einfach ist ein geiler Trainer.
Okay, wollen wir uns noch über das neue Aussehen des Elversberger Trainers unterhalten?
Du meinst die Frisur.
Hund im Bart und weißer Geier.
Das was interessiert alles. Mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Das ist mir völlig egal. Aber man muss anerkennen, was in Elversberg läuft. Und das ist der Unterschied zwischen dem FCK und einer Mannschaft wie Elversberg. Elversberg ist langsam hochgekommen, organisch gewachsen. Die haben lange an einem Trainer festgehalten mit einer klaren Spielphilosophie. Die haben Spieler gekauft, die dazu passen. Und die haben jetzt auch einen neuen Trainer verpflichtet, der diese Spielphilosophie mit ein paar kleinen Anpassungen genauso weiterführt. Weil er weiß, dass es Sinn macht.
Ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil diesen Punkt möchte ich gerne auch noch machen.
Dann mach ihn doch
wir
auch
müssen
noch.
Wir müssen jetzt echt nicht so tun, als hätten wir da gegen einen überragenden Gegner gespielt.
Nee.
Ich habe da auch in Elversberg gesehen, dass auch teilweise wirklich grottige Pässe über 3, 4, 5 Meter gespielt hat. Da waren auch wirklich Spielphasen dabei, wo echt wenig zusammenging. Mhm. immer mehr als bei uns nach vorne. Das steht außer Frage. Aber es ist nicht so, als hätten wir da jetzt gegen ein Top-Team gespielt, was auf jeden Fall oben mit ein Wörtchen oben mitreden wird, aus meiner Sicht.
Wir haben gegen ein besonderes Team gespielt, weil es eins von 5 Mannschaften maximal ist, die tatsächlich eine eigene Idee haben mit dem Ball. Eine sehr klar erkennbare eigene Idee mit dem Ball. Und das werden die Mannschaften sein. Das zeigt einfach die Vergangenheit mit größerer Wahrscheinlichkeit in Zukunft, die erfolgreich sein werden. Also je höher du auch in die Ligen schaust, jetzt auch in die Bundesliga rein, dieses klassische 5-4-1 hinten drin, Diego Simeone-System, das ist nicht mehr so en vogue. Und die Mannschaften, die das spielen, werden immer weniger und sie werden immer weniger erfolgreich. Sondern man muss sich schon auch, und da sind wir wieder beim Thema Fußball findet nicht im luftleeren Raum statt, man muss sich als Trainer auch entwickeln. Und man muss auch auf das eingehen, was der Gegner macht. Und das kann Elversberg sehr, sehr gut. Die haben nicht nur eine Lösung, die haben unterschiedliche Lösungen für Spielsituationen mit dem Ball, abhängig davon, wie der Gegner sich positioniert. Ob der Gegner tief steht, ob der Gegner hoch anläuft. Wir haben nur eine Variante. Nur eine. Und die funktioniert nicht. Richtig. Vor allem dann
das
nicht.
Das ist die einfachste, die man haben kann auch noch.
Vor allem dann nicht, wenn du halt keinen Megastürmer hast, wie Ache oder wie Pretalien vielleicht einer ist. Das macht keinen Sinn, das ist kein gut durchdachtes Konzept. Und ja, ich würde sogar behaupten, wir haben mit Ball gar kein Konzept. Unser Konzept ist tatsächlich Ball nach vorne, in gewisse Räume, in gewisse Zonen, über einen zweiten Ball, übers Pressing vorne drauf, aber dann passiert auch nichts. Selbst wenn wir den zweiten Ball gewinnen, da kommen keine Läufe, da gibt es kein Verständnis, da ist keine Selbstverständlichkeit vorne drin. Und da sind wir wieder beim Thema Motivation, Bock auf Fußball, Lust zu spielen, Lust zu laufen, Lust das Tor zu machen. Das erkennst du bei uns nicht. Und das erkennst du also bei Elversberg.
Zwei Sachen. Ich habe Elversberg nicht so stark gesehen, wie du sie jetzt redest. Ich habe da ein okayes bis gutes Spiel gesehen, aber auch ganz viel Stückwerk. Wie auch immer, wir sind ein FCK-Podcast und kein Elversberg-Podcast. Und die zweite Sache, die ich noch sagen will, ich glaube, in der aktuellen Form und im aktuellen Ansatz wären wir auch mit Ache nicht sonderlich viel besser.
Ache hat schon hier und da mal einfach durch eine einzelne Aktion schon auch was gerissen. Was man auch sagen.
Dafür hätte den Ball halt erstmal kriegen müssen.
Ja.
So, im Moment sieht es ja so aus, dass der zentrale Stürmer vorhin überhaupt nicht an den Ball kommt.
Ja, weil er halt auch einfach nicht diese Spielanlage hat, dann wirklich auch auf den langen Ball zu lauern und dann auch das Selbstbewusstsein hat, okay, ich kann diesen Ball auch mit 2 Schränken hinter mir dann auf irgendeine Art kontrollieren. Das ist halt nicht das Spiel von Emreli. Emreli ist ein anderer Spielertyp. Der braucht, glaube ich, ein bisschen jemanden, mit dem er zusammenspielt, der ihm den Rücken frei hält und wo er dann ein bisschen aus der Tiefe kommen kann, der ist halt einfach der komplett falsche Spielertyp. Aber das Problem ist, wenn dir dann halt wirklich dein Wandspieler vorne wegfällt und dann noch dein Ersatz mit Hanslik und du dann keine anderen Optionen hast auf dem Niveau, dann wird's halt schwierig. Gegen Stahnsdorf hat man ja gesehen, wie gesagt, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, da hatten wir noch immerhin dieses Thema Chipbälle hinter die letzte Kette aus, ich sag jetzt mal, Mittellinie-Höhe oder kurz dahinter. In diese Situationen sind wir ja nie gekommen. Elversberg hat uns hoch angelaufen oft, hat uns vorne, hat den Spielaufbau unterbunden und dann war es vorbei. Jeder. Also du musst uns hoch ja anlaufen und dann ist fertig, wenn Emreli auf dem Feld steht.
Solche Chipbälle sind ja auch zu billig, um in der zweiten Liga zu bestehen. Total. Das klappt vielleicht mal, aber gegen Stahnsdorf haben wir ja 3-4 solche Situationen Tore gemacht, glaube ich. Das klappt halt gegen Zweitligisten nicht.
Ja, und Elversberg im Gegenzug dazu hat sich zu häufig fast verspielt vorne drin. Die haben ja sogar vor dem Tor den Ball nochmal quergelegt. Also da war das Tor ja im Prinzip fast schon leer und da hätte er auch einen Abschluss nehmen können. Legt ihn nochmal quer, lässt nochmal einen aussteigen und so. Also da merkt man, die haben einen ganz anderen Approach. Die nähern sich dem Spiel ganz anders und haben ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Vororientierung, wenn es um offensive Positionierungen und Laufwege geht. Also die wissen, wo sie hin müssen, bevor die Situation passiert. Und bei uns hat man immer das Gefühl, wir wissen immer erst dann, wo wir hin müssen, wenn es schon irgendwie zu spät ist. Und das ist der Unterschied. Die sind proaktiv und wir reagieren.
Wir hatten noch zwei Leute im Spiel, die mich dann doch trotz aller berechtigten Kritik dann noch halbwegs positiv überrascht haben.
Ali Du.
Das eine ist, ich finde, Farid Ali Du hat seine Sache nicht so schlecht gemacht.
Fand ich auch.
Also er war defensiv, war schon gerade am Anfang ein bisschen wild. Und nach vorne war es okay. Ich hätte mir gewünscht, dass er häufiger, dass er noch mehr Mut mit nach vorne mitbringt, weil wir haben über die Strafraum-Boxbesetzung geredet. Da gehören auch die Schienen dazu. Ne? Auch ein Schienenspieler kann mal eine Box besetzen. Asta hat das im Spiel gegen Hannover zum Beispiel sehr oft versucht. Der hat sehr, sehr offensiv gespielt. Das machen die beide. Gut, Asta war eh nur 12 Minuten auf dem Feld. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber auch Haas macht das wenig. Liegt auch daran, dass die meisten Angriffe, glaube ich, auch über seine Seite gingen dann am Sonntag. Und der zweite ist tatsächlich Richmond Tetschi, der mir auch ganz gut gefallen hat, der auch noch eine gute Chance hatte, die dann am Ende auch gefährlicher aussah, als sie eigentlich war, weil der Winkel doch schon sehr spitz war. Und selbst wenn er das Ding da aufs Tor kriegt, hat ihn der Torhüter wahrscheinlich. Aber der macht auf sich aufmerksam.
Ja, auch Dixon Abiyama, fand ich, hat nochmal was reingebracht. Also gerade in der Kombination mit Tetschi. Einfach ein bisschen Dynamik vorne. Es war sehr lang, sehr ruhig vorne drin. Und mit den beiden kam halt echt nochmal ein bisschen Dynamik rein und ein bisschen Geschwindigkeit und so. Das hat dem Spiel auf jeden Fall in der Phase ganz gut getan, muss man sagen.
Ich glaube aber, Abiyama verlängert den Eckstoß vorm 2:1, oder? Der kommt, glaube ich, von Abiyama und nicht vom
Elfmeter. Nee, ich glaube Ali Du. Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Weißt du?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Ali Du hat ja den Elfmeter für uns hat er ja rausgeholt, indem er sein Gesicht hingehalten hat, sozusagen. Taken one for the FCK. Und ich glaube, auf der anderen Seite hat er den Kopfball auch verlängert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber sei es drum. Ich fand auch, Farid Ali Du hat das gut gemacht, dafür, dass er auch auf einer für ihn, glaube ich, fremden Position, also ungewohnten Position gespielt hat. Er war aber er war auch wieder sinnbildlich dafür, was wir für die ganze Mannschaft attestieren. Er war defensiv ordentlich und nach vorne fehlt ihm der Mut, fehlt ihm die letzte Überzeugung, fehlt ihm, und ich wünsche es ihm so sehr. Ich glaube, der Junge will echt. Ich glaube, der will auch ein bisschen zu sehr gerade. Ich glaube, der hat enormes Potenzial. Der bewegt sich schon krass und der hat einen kranken Antritt und der hat eine hohe Geschwindigkeit und ich glaube, der könnte ein echt guter Spieler werden sein. Aber irgendwas ist, und dafür hat er es aber defensiv gut gemacht. Also kann man nicht meckern.
Dann lass uns doch jetzt noch wahrscheinlich zum Abschluss des Spiels über zwei vermeintliche oder auch nicht vermeintliche Elfmetersituationen sprechen. Ich sage, das Foul an Ziyech ist eher ein Foul in Anführungszeichen. Elversberg macht da das 2:0. Es war in der 63. Minute. Sie kriegen es aber weggepfiffen, weil Conte im Laufduell Ziyech ein bisschen geschoben hat. Der fällt und der Schiedsrichter pfeift es weg. Aus meiner Sicht muss man das nicht pfeifen?
Nee, wäre wahrscheinlich auch nicht korrigiert worden.
Wenn das gepfiffen hätte, wäre es nicht korrigiert worden, ja. Also da haben wir Glück gehabt.
Wenn das nicht gepfiffen hätte, ja.
Er hat es ja nicht gepfiffen.
Er hat es nicht gepfiffen? Wurde das korrigiert durch den VAR?
Achso, doch, er hat es natürlich gepfiffen. Ja, Entschuldigung.
Er hat es faul
gegeben.
Wenn er es
gepfiffen hätte, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich bin krank, es tut mir leid.
Alles gut.
Und beim zweiten, beim 1:1, würde ich gerne deine Meinung wissen. Ist das ein klarer Elfmeter?
Ja, also ich finde den Elfmeter tatsächlich klarer als den gegen Hanslik im Spiel gegen Schalke. Da fand ich tatsächlich, Hanslik macht das natürlich gut und ist auch ein Spieler, dem man nicht zutraut, dass er sich irgendwie die ganze Zeit irgendwie hinschmeißt und heult, aber das war schon arg gesucht, fand ich. Das fand ich auch da kommt er da zum Ball, weiß ich nicht. Bei Ali Du muss man sagen, das ist halt einfach schlecht orientiert vom Torhüter. Also der muss da anders rausgehen und dann ist es, ist ein Foul. Siehst du es anders?
Nee, ich frage nur nach, weil wir gegen Paderborn letzte Saison im Heimspiel eine ganz ähnliche Situation hatten. Mhm. Da hat der Stürmer den Ball aber schon gespielt und dann rauscht eben Julian Kral allerdings mit offenen Händen, nicht mit den Fäusten ins Gesicht. Und damals waren wir beide der Ansicht, dass das natürlich niemals ein Elfmeter ist. Also du auf jeden Fall. Ich habe dir einfach zugestimmt.
Also ich fand, das war halt einfach mit beiden Fäusten ins Gesicht. Und ich finde, da gibt es auch einen richtigen Impact. Also das hat man ja auch, glaube ich, in der Wiederholung ganz gut gesehen. Von daher, für mich ist das ein Elfmeter. Da musst,
ja, ich,
musst du anders rauskommen als Torhüter. Also du musst, entweder musst du den Ball treffen, irgendwie auch, dann würde ich sagen, yo, oder, keine Ahnung, versuchen vor dem Spieler irgendwie an den Ball zu kommen und den abzufangen oder so. Aber das war einfach schlecht orientiert.
Genau, ich wollte es dir nur in die Nase reiben,
ja,
dass wir da auch schon Szenen auf der anderen Seite hatte.
Bin ja auch manchmal parteiisch.
Okay, warum haben wir noch was zu sagen zu diesem furchtbaren Spiel am Sonntag? Oder wollen wir einen kleinen Ausblick wagen?
Ich bin gerade noch am Überlegen. Lass mich noch mal schnell in meine Aufzeichnungen reinschauen.
Ach so, wir haben übrigens einen neuen Rechtsverteidiger. Über den können wir vielleicht noch
sprechen. Ja, der Jolie.
Seit ein paar Minuten.
Hast du da schon...
Jolie, keine Ahnung, wie man ausspricht. Ich weiß nicht mal, wie man ausspricht. Kein Plan.
Hast du schon Infos über den? Also Auxerre, er kommt ja aus Auxerre. Wenn ich es richtig verstanden habe. Er wird geliehen, glaube ich, mit Kaufoption. Ja, er kann wohl auch links spielen. Er scheint spielstark zu sein. Von der Beschreibung, die Klos, glaube ich, abgegeben hat über ihn, wo ich ein kurzes Statement gelesen habe. Also im Prinzip der Pucher für rechts.
Nein, heute nicht.
Okay.
Heute nicht.
Aber ja, keine Ahnung, wie würdest du denn, also vielleicht um nochmal ganz kurz ob von diesem Spiel jetzt irgendwie so ins Allgemeine nochmal überzugehen, bevor wir jetzt den Ausblick wagen, wie geht's jetzt weiter? Würdest du denn grundsätzlich der These zustimmen, dass man jetzt schon sieht, dass der Kader da wirklich einfach mit dem Spielsystem an seine Grenzen kommt? Oder glaubst du, dass sich das noch entwickeln kann, weil noch nicht jeder an seinem Leistungs... Weil ich habe noch keine Meinung dazu. Ich bin so hin und her gerissen. Ich denke mir, eigentlich kann es nur besser werden. Eigentlich könnte es auch klappen, wenn man vielleicht hier und da noch zwei, drei Anpassungen vornimmt und vielleicht hin und wieder mal ein bisschen mehr mit Ballaktionen irgendwie flach vertikal einstreut, auch um nicht so berechenbar zu sein. Vielleicht könnte dann schnell was gehen. Auf der anderen Seite also denke ich mir halt aber auch, oh, ob der Kader richtig zusammengestellt. Fehlt uns nicht noch ein Wandstürmer? Also Mause ist aussortiert, wir haben eigentlich nur Britannien.
Naja, also ich finde, man vermischt da irgendwie viele Dinge miteinander. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, jetzt gut rausgearbeitet in der letzten Dreiviertelstunde, was für einen lausigen Spielansatz wir einfach haben. So, und für den Spielansatz, den wir haben, gibt es, glaube ich, keinen passenden Kader. Das ist so billo. Also, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, diese Lust und diese Geilheit auf diesen Wandstürmer, woher die immer kommt. So, ich würde, und das hätte ich jetzt auch gerne im Ausblick noch gemacht, ich finde, wir haben immer noch, das habe ich nach dem Hannover-Spiel auch schon gesagt, wir haben auf dem Papier einen wirklich guten Kader. Und wir haben es ja jetzt auch schon beide auch schon gesagt, so, wir haben Spieler in unseren Reihen, die wirklich auch einen Ball spielen können.
Ja.
Wir tun es nur aber einfach nicht. So, und es liegt einfach, das wollte ich jetzt auch ansprechen gegen Darmstadt, ob du dir da vorstellen könntest, auf ein 4-2-3-1 umzustellen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das funktionieren besser, zumindest ob es wirklich gut funktioniert, sei dahingestellt. Aber schlechter als jetzt kann es ja kaum werden. So, und ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir hinten mit Vieren spielen, links von mir aus Haas oder Kleinhansel und rechts, dann muss ja quasi dieser Neue, weil Rundstadt vermutlich, weiß ich nicht, ob der überhaupt jemals wieder fit wird. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf der Doppel-6 Kunze und Zierich agieren. Mhm. Dann haben wir mit Zierich nochmal eine bessere Defensivoption, die auch einen Ball nach vorne spielen kann. Auch wenn er das in der Saison bisher noch nicht gezeigt hat. Also Lukas Zierich spielt bislang auch echt, spielt keinen guten Saisonstart. Und dann haben wir nämlich, wenn Skytte wirklich so gut ist, wie wir alle meinen, hätte man eine richtig schöne Dreierreihe mit Ritter und Sahin, der auch offensiver spielen kann aus meiner Sicht, und eben Skytte, die da durch den Zehnerraum sich da wechseln können. Und dann kannst du auch vorne drin mit Emredi spielen. Dann hast du auch wirklich Passoptionen womöglich, wenn die nachrücken. Das ist jetzt alles schnell und grob dahingezeichnet irgendwie. Aber du weißt, worauf ich hinaus
weiß
will.
Ich würde, um dir direkt zu antworten, wenn du auf Viererkette umstellst und wenn du auf 4-2-3-1, vielleicht auch mit zwei Sechsern umstellst und du stellst dann Luka Žirk auf die Sechs, hast du meiner Meinung nach nichts gewonnen zu dem, was wir jetzt schon spielen. Weil es ist im Prinzip, ist es ja, spielen wir ja jetzt teilweise auch in 4-2-3-1, wenn wir in Ballbesitz sind. Oder ein 3-3-2-2 oder 3-3-3-1 so. Ich finde das nicht so wichtig. Wichtig ist eher die Frage, wen nimmst du raus von den zentralen?
Ich hab das noch nicht gesehen, dass wir das spielen. Also ich sehe nicht,
dass ich schon irgendwie groß. Du musst groß halt genau hingucken und dann musst du halt wirklich gucken, wie positionieren sich die Spieler. Also entweder wir spielen einen Dreieraufbau oder wir spielen einen Viereraufbau. Das heißt, Dreier- oder Viererkette mit Ball ist schon vorgegeben. Und dann ist ja immer die Frage, wie positionieren sich die Spieler vorne dran. Man sieht es nur extremst selten, weil wir halt fast nie in die Situation kommen, außer jetzt bei Abstoß, dass sich die Spieler wirklich so mal positionieren. Und dann spielt halt auch oft gerade den Ball schnell nach vorne. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn du jetzt umstellst auf eine Viererkette, dann finde ich, musst du aber auch einen Innenverteidiger vom Feld nehmen. Dann musst du halt Žirk in die Innenverteidigung stellen und dann muss halt Kim oder Jumpy runter und dafür musst du dann noch einen mit aufs Feld bringen wie Raschel oder so, dass du tatsächlich dann den Vorteil hast, wenn du auch gegen den Ball 4-2-3-1 spielst oder mit Viererkette spielst, dass du auch, weil dann kann ja auch Kunze zurück in die Verteidigungslinie rutschen, wenn es schwierig wird. Sahin füllt die 6 auf und dann kann man sozusagen da noch ein bisschen zurückziehen. Aber wenn du Žirk, wenn es einfach nur um die Frage geht, spielt jetzt Žirk in der rechten Innenverteidigung oder auf der 6, finde ich, hast du nichts gewonnen. Hast du nichts?
Das finde ich aber schon. Wie gesagt, ich habe nicht gesehen bisher, dass da groß irgendwie von den Innenverteidigern der eine nach vorne rutscht, auch im Spielaufbau
nicht. Im Spielaufbau gar nicht.
Das macht dann meistens, versucht irgendwie Sahin oder Haas, versuchen das Spiel irgendwie nach vorne zu treiben. Also von der Innenverteidigung kommt da ja wirklich wenig. Mhm. Ne, Kim hat jetzt mal ein paar Bälle, irgendwie lange Bälle geschlagen. Also weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht ganz bei dir.
Also für mich wäre das Gleiche, wie wenn du sagen würdest, du stellst Kim auf links und Jumpy auf rechts, nimmst Žirk zurück in den zentralen Innenverteidigerposition und der rückt halt einfach 4 Meter nach vorne. Dann ist er halt nicht der zentrale Innenverteidiger, sondern einfach ein Sechser neben Kunze.
So, ja, wenn Sahin dann auch nach vorne rutscht und wir dann vorne zumindest Anspielstationen haben, ist das schon mal gewonnen.
Ja, weiß ich nicht. Ich fänd tatsächlich besser, wenn du sagst, du hast, also aktuell haben wir halt mit Žirk, Jumpy, Kim und Kunze so im Prinzip 4 Innenverteidiger-Typen auf dem Feld. Und ich finde, 3 reichen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das muss auch niemand teilen. Ich finde, egal, ob du mit 3 oder mit 4er-Kette spielst, 3 Innenverteidiger reichen. Und auf dem Feld. Oder 3 Innenverteidiger-Typen. Zentrale, große, defensive Spieler reichen auf dem Feld. Dann würde ich mir eher noch eine Option nehmen, damit du mit Ball wirklich was anbieten kannst. Also mit jemandem, der zwischen die Lücken geht, der vielleicht sich fallen lässt. Und wie gesagt, keine Ahnung, ein Raschel oder du ziehst Sahin ein bisschen weiter zurück und spielst dann vorne mit, keine Ahnung, 2 Stürmern, nimmst noch Tatschi aufs Feld oder Hanslik, genau.
Nein, nimmst Hanslik auf die 10 und der lässt sich
vorne. Ja, oder Hanslik auf die 10. Stößt rein. Also da gibt's schon Optionen, aber dann würde ich sagen, wenn du es schon mutiger aufziehen willst, dann auch mit weniger zentralen defensiven Spielern. So, das wäre mein Ansatz. Dann hättest du auch mehr Risiko, klar, aber du hättest auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen mehr Potenzial in der letzten Reihe mit Ball, glaube ich. Oder in der zweiten Reihe dann. Weil aktuell funktioniert es halt nicht. Das muss man halt auch einfach sagen. Ritter ist auf links meistens tot, gedoppelt oder steht in ungünstigen Räumen. Sahin bemüht sich, läuft immer wieder. Der läuft ja unfassbar viel, läuft immer wieder irgendwie, versucht sich anzubieten, hat aber dann keine Option, auch den Ball weiterzuleiten. Kunze ist nicht der Aufbauspieler. Es muss in allen Bereichen eigentlich besser werden. Und mit Ball halt. Das geht halt gar nicht.
Ich finde ja, dass Marlon Ritter es noch vergleichsweise gut macht.
Ja, situativ.
Aber er kann es auch besser.
Ja. Ja, Marlon Ritter ist ja cool, du, der schlänzt dann mal einen geilen Freistoß raus und so, und das sieht dann alles spektakulär aus und so. Das ist auch, ich mag Marlon Ritter auch, der ist ein geiler Fußballer, ja, und ich will ihn nicht missen, so. Den musst du ja auch erlauben können im Kader, weil der halt schon noch teilweise einfach, ja, muss dann den Nebenmann ein bisschen mitlaufen für ihn. Aber ist ja auch okay, der zahlst dir ja auch aus. Aber ja, auch diese hohen Bälle irgendwie, I don't know. Also
auf diese Freistöße stehe ich ja gar nicht. Ja. Die sehen spektakulär aus, aber von 100 gehen 99 einfach nicht rein. Ja. Das muss einem halt auch klar sein. Und ich gebe dir teilweise recht, aber es fällt mir einfach wirklich schwer zu sagen, dass Lukas Jäger eigentlich auf die Bank müsste. Wenn man diese Umstellung, wie ich sie mir vorstelle, denn macht, weil er einfach wirklich, naja, ich sag mal, von den dreien, die jetzt da hinten spielen, ist Chomfy, glaube ich, der stärkste. Von Kim versprechen wir uns viel und von Zierich wissen wir, dass er eigentlich viel mehr kann. Gerade auch im Spiel nach vorne, gerade auch im Aufbauspiel.
Ja, oder du stellst ihn auf die 8, aber dann nicht auf die 6.
Zeigt halt einfach nicht.
Dann ziehen wir lieber Sahin zurück und machen mit Sahin und Kunze die Doppel-6 und Zierich spielt dann eher Halbposition 8 Box-to-Box. Haben wir nicht mehr, seit Karloc weg ist.
Haben wir nicht mehr, stimmt.
Ist halt so.
Wir haben nur so einen tiefstehenden Spielmacher wie Sahin jetzt.
Ja, ich weiß gar nicht,
auf ob... auf den ich mich eigentlich echt gefreut habe.
Ja klar, aber der braucht halt...
immer noch, ich freue mich immer noch.
Der braucht halt Partner auch. Der braucht halt Partner, die mit ihm das spielen wollen. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei der Quintessenz dieser Folge des fehlenden Spielansatzes. Du kannst einen noch so spielintelligenten Spieler haben wie Semih Sahin, wenn du niemanden findest, mit dem du diese Spielintelligenz aufs Feld bringst. Und das muss gar nicht eine mega hohe Qualität sein. Siehe Elversberg, der hat da wunderbar funktioniert. Es ist eine Frage, wie positionieren sich die Spieler? Was ist unsere Idee mit dem Ball? Wie gehen wir mit dem gegnerischen Druck um? Spielen wir mal in den Druck rein? Haben wir andere Optionen als lang und weit? Spielen wir mal Spitz-Klatsch? Funktionieren da die Läufe? Welche Rolle spielen die Schienenspieler? Sollen die invertieren und Bälle spielen? Sollen die BHs die Flanken reinballern? Dann muss aber auch vorne im Strafraum jemand stehen. Es braucht einen systematischen Spielansatz. Und dann kann Semih Sahin genau wie jeder andere Spieler in dem Kader gut funktionieren. Aktuell funktioniert halt mit Ball gar nichts. Und das liegt meiner Meinung nach tatsächlich eher am fehlenden Spiel, an der fehlenden Spielvorstellung, beziehungsweise an der Nicht-Umsetzung der Spielvorstellung, wenn es eine geben sollte. Und das ist für mich ein kollektives Problem. Also ich finde, wir sind die Mannschaft, die von dem, was ich jetzt gesehen habe, und ich habe die Situation genutzt jetzt, dass wieder Fußball läuft und habe viel zweite Liga geguckt. Es gibt wenig Mannschaften, die so wenig mit dem Ball anfangen können wie wir. Also die so wenig präsentieren davon, was sie mit dem Ball sich vorstellen wie wir. Nürnberg ist noch eine Mannschaft, der das so geht. Hertha, die immer wieder an Schwierigkeiten stoßen. Und selbst Mannschaften, die komplett neu zusammengewürfelt sind, wie Elversberg, wie Hannover, gegen die wir jetzt neu gespielt haben, haben es hinbekommen, weil die Spielidee über den Einzelspielern steht. Und weil es dann nicht so wild ist, ob du die top-technischen Fähigkeiten hast, auf deiner Position einer der besten 30 Spieler in Deutschland bist, damit du zum Blühen kommst, sondern das Spielsystem bringt dich zum Blühen und protegiert deine Stärken. Und das haben wir halt nicht.
Jetzt wiederholen wir uns.
Ich wiederhole mich noch gerne den ganzen Abend.
Auch wenn du es so ein bisschen poetischer ausgedrückt hast als die Stunde vorher. Wir wiederholen uns aber nicht nur in diesem Podcast. Es wiederholt sich auch die Geschichte des FCK, weil dieses Problem haben wir schon echt sehr oft gehabt.
Genau.
Dass wir einfach keinen ordentlichen Fußball auf den Platz
bringen. Und jetzt lass uns mal Real Talk, ganz kurz. Um jetzt mal, hier nochmal ein bisschen was reinzubringen. Was sollen wir jetzt machen? Es ist ja die Frage.
Ich habe meinen Vorschlag gerade gemacht, den hast du zerpflückt.
Nicht im Sinne von, stellen wir jetzt auf Viererkette oder Fünferkette um, sondern grundsätzlich die Frage, wir diskutieren ja jetzt seit 2 Jahren über den FCK, so. Und immer wieder kommen wir an die Frage, was passiert als nächstes, wenn es nicht läuft? Und die Antwort ist ja ganz häufig, wenn man den FCK anguckt, ja, wir trennen uns vom Trainer. Das wird ja jetzt schon wieder in den sozialen Medien hier und da an der einen oder anderen Stelle wild gefordert, dass es sozusagen mit Lieberknecht nicht weitergehen kann. Jetzt meine Frage, ist das sozusagen eine realistische Option und was wäre die Alternative? Was bräuchten wir für einen Trainer? Ich sage, das ist meine Position, eigentlich haben wir jetzt nur eine gesichtswahrende und sinnvolle Option. Wir müssen uns jetzt dringend noch auf irgendeine Art und Weise, ja, es klingt absurd, aber in den letzten 4 Tagen noch mit 1, 2 Spielern verstärken, die zu der Spielidee von Thorsten Lieberknecht, so wie sie aktuell sich präsentiert, passen können, damit wir erfolgreich sein können, damit es endlich mal beim FCK eine Phase gibt, wo ein Trainer länger arbeiten kann als ein halbes, dreiviertel Jahr. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passieren wird. Und dann ist die Frage, also, dass wir noch 2 Spieler holen, die, keine Ahnung, einen Bretagne-Ersatz und noch, keine Ahnung, noch einen Linksverteidiger, der noch ein bisschen mitgestaltet, oder einen Innenverteidiger, den man noch irgendwie aus der ersten Liga runterholt, der wirklich irgendwie, keine Ahnung, die dir von hinten raus die Außenrisspässe schlägt und so. Dann haben wir vielleicht mit dem Spielansatz eine Chance. Oder wir ändern den Spielansatz. Die Frage, geht das mit Lieberknecht? Kriegt er das hin? Hat er überhaupt andere Optionen als das? Genau, das wäre meine Frage. Oder sehen wir das alles total zu negativ und wir müssen dem Ganzen jetzt einfach mal nur noch 2, 3 Spiele Zeit geben und es wird sich schon eingrooven?
Also jetzt nochmal ganz kurz zurück. Ich wollte gar nicht darüber diskutieren, ob Viererkette oder Fünferkette spielen. Mhm. Ich wollte einfach nur irgendwie einen Vorschlag machen, wie wir vorne mehr Spielkultur reinbringen, indem wir spielstarke Spieler eben auch entsprechend weiter vorne einsetzen, in der Hoffnung, dass sie dann besser miteinander spielen können. So, abgeräumt. Jetzt, ich glaube schon, dass noch ein paar Leute kommen werden.
Okay.
Ne? Also jetzt ging die Bundesliga ja auch los.
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass noch der ein oder andere Transfer kommt.
Du hattest ja einen Favoriten, ne? Habe ich gehört.
Ja, der ist aber schon weg jetzt,
oder? Ja, ich glaube, der hat gewechselt.
Ja. Gut, dann reden wir über den nicht.
Willst du sagen, wer es war?
In Bielefeld spielt er jetzt, oder?
Willst du sagen, wer es war?
Nein, wir sagen wir
nicht. Aber Bielefeld gefällt mir. Egal, ja.
Die Leute können es ja nachgucken, ja. Oder wissen es eh. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ich kann zu dem Spieler auch gar nicht so wahnsinnig viel sagen, aber die Male, wo ich ihn gesehen habe, fand ich ihn doch sehr gut. Zumindest hätte er gepasst, auch vom Alter her. Wie auch immer, ich kann mir gut vorstellen, dass noch 1, 2 Spieler kommen. Ich finde, wir brauchen auf jeden Fall auf links noch jemanden. Mhm. Pucher spielt sie anscheinend nicht. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir wirklich einen Bretagne-Ersatz brauchen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, wo diese Fixiertheit auf diesen Wandstürmer herkommt. Das kann man auch echt anders lösen, wenn man halt eine Idee hat. Und die Frage ist, die hast du auch schon gestellt, ich würde sie unterstreichen, hat Lieberknecht diese Idee? Entwickelt er noch diese Idee? Ich kann es dir nicht sagen. Also Thorsten Lieberknecht ist ja ein durchaus erfolgreicher Trainer. Ne? Da ist ja, ich glaube, 2-mal, 3-mal sogar aufgestiegen in die Bundesliga. Das muss man erstmal schaffen. Also es gibt nicht viele, die das geschafft haben. Er ist natürlich nie mit der feinen Klinge, sagen wir es mal so, aufgestiegen. Sondern immer eher so mit rustikalem, klaren, straight nach vorne Fußball, oder? Oder tue ich ihm jetzt da Unrecht?
Nee, ich glaube, das kann man schon so zusammenfassen.
Insofern, ich weiß es nicht. Du, wenn ich es wüsste, dann würde ich wahrscheinlich mehr Geld verdienen und in der Pfalz wohnen und nicht hier am Bodensee. Weil ich in der Nähe von Kaiserslautern arbeiten
sein müsste. Ich hoffe, dass die Leute, die nahe in Kaiserslautern wohnen und Entscheidungen treffen, dass die wenigstens einen Plan haben und dass die es wissen. Oder zumindest glauben es zu wissen. Manchmal, also wie gesagt, mir fehlt da manchmal die Fantasie. Auch, keine Ahnung, ja, ich finde, wir sind auch total unflexibel, was unsere Offensive angeht. Also die Offensive ist echt ein Thema für mich. Wir haben keine offensiven Außen, außer Farid Alidou Kenny Prinz Redondo. Also selbst wenn wir mal irgendwann sagen würden, hey, mal Rock'n'Roll 4-3-3, also ich wüsste gar nicht, wie das umzusetzen sein sollte. Uns fehlen auf entscheidenden Positionen einfach qualitativ hochwertige Offensivspieler. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, aber finde ich einfach. Und wenn die ganze offensive Dynamik an den Schienenspielern auf den Außen sozusagen lastet, die ganze Verantwortung für die offensive Dynamik, und da spielen halt Mika Haas und Simon Asta, weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommt, Top 6 sein zu wollen. Also,
naja, aber das tut's ja nicht. Das tut's ja nicht. Das hat man ja so gegen Schalke, aber das ist ja auch deutlich. Ja,
aber,
gesehen,
ist, aber Ritter ist kein Außenspieler. Skytteer ist kein Außenspieler. Jahin ist kein Außenspieler.
Das weiß ich nicht. Ob Skytteer ein Außenspieler ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich wundere mich auch, dass jeder in diesem Internet anscheinend meint, Skytteer schon einschätzen können. Ich kann es nicht.
Ich auch nicht.
Ich weiß nicht.
Aber von dem, was ich lese und von dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, er ist eher ein zentralorientierter, inverser, offensiver Mittelfeldspieler. Und das ist auch das Problem. Also klar, unser ganzes Spielsystem ist, wir auf dem Platz stehen 8 Feldspieler, die zentral sind. Und 2 Außenverteidiger. So, und von wem erwartest du dann, dass sie die Linien bespielen? Dass sie die äußeren Räume besetzen? Ja, kannst du von Ritter erwarten und von Şahin kannst du ihnen sagen, dass du das erwartest. Raubst du ihnen aber ihre Stärken. Und da gehören die einfach nicht hin. So. Und dann muss die Breite, und wir versuchen ja auch mittlerweile ein bisschen Diagonalität reinzukriegen. Sirch spielt die Bälle mal diagonal auf Mika Haas, was hin und wieder mal funktioniert, was ein Stilmittel ist, was man jetzt auch allenthalben sieht, um einfach auch Ketten mal auseinanderzuziehen, um mal eine Situation zu kreieren. Und deshalb wird der Wandspieler auch wieder wichtig, weil in den Situationen musst du dann den Ball bringen und dann musst du im Strafraum mal einen Spieler haben, der ein gutes Kopfballspiel hat. Du kannst auch hinten die Räume dann im Rückraum besetzen, kannst flach reinspielen, aber auch das gelingt uns ja nicht. So, also wir haben nach vorne keine Dynamik, wir haben keine Breite. Wir haben nicht den Kader, der diese Breite auch irgendwie zulassen würde. Und ja, für mich stellt sich die Frage, wer soll das machen? Und für mich ist das wirklich, und das meinte ich auch vorhin, als wir über Mika Haas geredet haben, für mich ist es ein bisschen zu viel Verantwortung auf den Schultern eines 19-Jährigen zu sagen, du bist derjenige, der uns über die Seiten die Spieleröffnung macht. Das ist crazy. Meiner Meinung nach ist das ein Selbstmordkommando. Aber ist halt so. Und wenn wir sagen, okay, wir sind der FCK und wir können es uns nicht aussuchen und wir haben uns offensichtlich in der Kaderzusammenstellung darauf fokussiert, gute zentrale Spieler zu holen, dann lass uns doch auch mit dem Ball ein System entwickeln, das die zentralen Räume nutzt und das den zentralen Spielaufbau fordert und fördert. Und auch das sehe ich nicht.
Ja.
Und that's the problem in this situation right now. Und ich will auch, wie gesagt, nicht zu schwarz malen. Wir haben gegen Schalke, haben wir ja 3 Punkte geholt, die 0 gehalten. Alles schön und gut. Soll kein Fetisch werden, die 0 zu halten, aber ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. So. Aber ja, wenn wir in dieser Liga eine Rolle spielen wollen, brauchen wir eine Idee mit dem Ball, die zu diesem Kader passt. Und entweder wir holen jetzt noch 2, 3 Spieler, um die Idee von Lieberknecht, so wie sie jetzt gerade den Anschein macht, da zu sein, funktionieren kann. Oder wir müssen die Spielidee umstellen. Und da sind wir bei der Frage, die du gestellt hast. Ist Thorsten Lieberknecht da der richtige Trainer für oder ist er dazu auch in der Lage, so eine Spielsystematik zu entwickeln? Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Weißt du, wer diesen Kader... ganz kurz, ich weiß, du willst aufhören, aber ich bin sowas von in Rage Mode. Ich habe auch hier gerade so
einen Energy-Drink
getrunken.
Und du redest noch ein bisschen.
Weißt du, wer an dem Kader viel Spaß gehabt hätte, den wir jetzt haben?
Milan Sasic.
Kostas Runjajc. Mit Kostas Runjajc, das ist mein Hot Take am Ende dieser Folge. Kostas Runjajc hätte diesen Kader zu seinem gemacht und hätte ihn mit einer Spielanlage ausgestattet, die ihm gebührt. Und jetzt bin ich still. Und ich wünsche.
Milan Sasic hätte den gleichen Fußball gespielt, wahrscheinlich.
Milan Sasic hat, glaube ich, hauptsächlich rumgebrüllt und gerettet. Das waren, glaube ich, seine 2 Kernaufgaben. Jetzt kommt Darmstadt am Wochenende.
Die haben 7 Punkte. Die haben den VfL Bochum am ersten Spieltag 4-1 weggeschossen, dann gegen Nürnberg 1-0 gewonnen. Und zuletzt ein 0-0 gegen Hertha BSC.
Ja.
Und jetzt kommen sie auf den Betzenberg, der alte Verein von Thorsten Lieberknecht. Mhm. Ich habe keine Erwartungen. Mhm. Also weder im positiven Sinne noch im negativen Sinne. Ich glaube, das Beste, was wir gerade machen können, ist einfach das nächste Spiel auf uns zukommen zu lassen. Ich kann immer noch nicht glauben, und ich kann immer noch nicht glauben, dass er wirklich gar keinen Plan entwickelt haben oder gar keine Idee nach vorne haben. Ich hoffe immer noch, dass es diese Idee irgendwo gibt, dass wir sie nur nicht auf den Platz kriegen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Und wenn nicht, hoffe ich dann tatsächlich, dass wir dann vielleicht eine andere Idee sehen. Mhm. Vielleicht ja schon am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Darmstadt 98. Am Montag darauf ist dann übrigens der letzte Transfertag. Mhm. Dann ist das Transferfenster geschlossen. Das geht, wenn ich es richtig informiert bin, weil der 31. auf den Sonntag fällt, gilt der 1.9. auch noch als Transferfenster. Und am 2.9. ist dann vorbei.
Okay. Also ich kann zu Darmstadt relativ wenig sagen. Das ist tatsächlich eine Mannschaft, von der ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen habe. Aber ja, wird spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass wir wirklich dieses Thema mit dem Spielansatz und mit den Möglichkeiten, die wir haben aktuell, wenn wir dann noch das Stadion hinten dran haben, ich glaube, wird es schwierig, uns in Heimspielen zu besiegen. Also man muss schon, glaube ich, einiges reinlegen. Ich hoffe, dass Thorsten Lieberknecht das hinkriegt, weil ich nicht glaube, dass man bis jetzt nächsten Sonntag eine komplett neue Spielidee und Spielphilosophie mit Ball irgendwie implementiert, die Leute über seine vielleicht persönlichen Beziehungen zum SV Darmstadt 98 irgendwie so zu motivieren, dass da sozusagen einfach über die Einstellung dann noch ein bisschen was kommt. Und dass wir dann vielleicht es schaffen, hinten die Null zu halten und vorne kullert vielleicht eins rein oder wir kriegen einen Elfmeter, weil Elfmeter sind wir gut. Haben wir eine 100%-Quote.
Ja, Mann. Da trifft sogar Tetschi. Habe ich nicht gesagt. Tut mir leid.
Das schneide ich nicht raus.
Jetzt, so, pass auf. eine schöne Anekdote zum Schluss. Ich bin ja mittlerweile ein alter Mann, weißt du, und ich müsste gucken, dass ich irgendwie meinen Körper so halbwegs in Ordnung halte und aufrecht stehe und gehe und so.
Warum gelingt dir das nicht?
Das klingt mir sehr gut. Wir haben es lange nicht mehr live gesehen. Ich bin immer nur sitzend und heute krank vor dir an dieser Kamera.
Ja, ja, ja.
Jedenfalls war ich gestern im Fitnessstudio und habe hier schön meine Übungen gemacht. Und da ist tatsächlich ich wohne ja in so einem Hinterland vom Bodensee, in so einem kleinen 10.000 Einwohner-Kaff. Und ist tatsächlich jemand reingelaufen mit einem FCK-Trikot der letzten Saison mit Aaron Opoku drauf.
Ach, schön.
Also es gibt uns überall, und zwar nicht nur mich, hier in diesem kleinen Käffchen. Und damit mit dieser schönen Geschichte, die wollte ich dir noch gerne mitteilen und euch da draußen. Und jetzt machen wir einen Deckel
drauf. Da träume ich heute Nacht von, wie du an der Benchpress sitzt und jemand kommt rein und du guckst ihm verliebt auf sein Opoku-Shirt.
Ich saß noch auf dem Fahrrad, ich habe mich noch warm
gemacht. Ah, okay. Ich wollte schon fragen, wann Rennrad, wann Marathon. Aber ist egal. Mach du mal deinen Sport. Das ist gut.
Ich mache wenigstens was.
Ich
so,
nicht.
Jetzt, bevor... Deckel drauf. Ciao, vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin.
Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.